der Geschichte der Völker lernen. Und er hat die Antwort gleich mitgegeben. Er hat gesagt, aus der Geschichte der Völker kann man lernen, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Für die Völker im Allgemeinen mag das ja zutreffen. Für die Christen sollte es nicht zutreffen. Denn die Bibel legt allergrößten Wert auf die Beschäftigung mit der Geschichte. Das werden wir heute Vormittag mit Händen greifen können. Da haben wir ein Paradebeispiel vor uns, wie Christen mit der Geschichte umgehen sollen. Und besonders mit jener Geschichte, die in der Bibel überliefert wird. Die Bibel hat allen anderen Geschichtsschreibungen gegenüber große Vorteile. Sie ist ohne jeglichen Irrtum. In der biblischen Geschichtsschreibung bekommen wir Gottes Bewertung der Sachverhalte gleich mitgeliefert. Eine göttliche Bewertung der Geschichte. Und die biblische Geschichte, das hat sie mit anderen guten Geschichtsschreibungen gemeinsam, ist sehr packend, sehr lebendig und sehr farbig. Wer die biblische Geschichte kennt, der versteht, was jener Historiker meinte, der sagte, die Geschichte ist keine Galerie von Mumien, sondern eine Wolke von Zeugen, die wir vernehmen sollen, und zwar in des Wortes doppelter Bedeutung. Wir sollen sie hören und wir sollen sie befragen. Der Ausdruck, die Wolke von Zeugen, stammt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Und die Wolke selbst findet sich in unserem 11. Kapitel. Und darum wird es unsere ehrenvolle Aufgabe heute Vormittag sein, diese berühmten Zeugen zu befragen. Kain, Henoch, Noah. Dieses 11. Kapitel ist so berühmt, dass man sich als Ausleger da kaum heranwagt. Wir wollen es trotzdem mit allem Respekt versuchen. Dieses 11. Kapitel steht im Hebräerbrief an einer kritischen Stelle. Unmittelbar vorher wird die Bedrängnis der Hebräer angesprochen. Es heißt, werft euer Vertrauen nicht weg. Bleibt dran. Haltet durch. Und dann wird beschrieben, wie das geht, nämlich im Glauben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wer glaubt, wird seine Seele erretten. Ihr braucht jetzt Geduld und das geht nur auf dem Weg des Glaubens. Und der Schreiber merkt, hier ist noch eine weitere Erklärung und noch eine weitere Ermutigung nötig. Er kann jetzt nicht einfach weitermachen in seiner Argumentation. Und deshalb schiebt er noch dieses 11. Kapitel ein. Er hält einen Augenblick inne und sagt, lasst uns noch mal genau hinsehen. Was hat es mit diesem Glauben auf sich? Was ist das für ein Glaube? Und dann werde ich euch als Ermutigung und Ansporn noch ein paar Leute vorführen aus der Geschichte. Wir werden sie in den Zeugenstand rufen und dann werdet ihr sehen, wie dieser Glaube auch wirklich durchträgt. Das sind also die beiden großen Wahrheiten, die Hebräer 11 uns vor Augen führt. Erstens das Wesen des Glaubens. Und zweitens die Wirkungen des Glaubens. Erstens also das übernatürliche Wesen des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Was ist das für ein Glaube? In Hebräer 11 wird dieser Glaube jetzt präzise bestimmt. 5 Kennzeichen sind es. Das erste Kennzeichen, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das klingt missverständlich. Das meint nicht, der Glaube hält ganz fest an seinen Plänen fest. An seinen Träumen, an seinen Wünschen, eine feste Zuversicht. Ich bin so stark in meinem Glauben, ich setze das schon irgendwie durch. Das ist damit nicht gemeint, dass der Glaube stur an seinen eigenen Plänen festhält. Sondern wir müssen fragen, worauf richtet sich der Glaube? Woran klammert er sich? Was ist die Quelle seiner Hoffnung? Und der Hebräerbrief zeigt nun, der Glaube klammert sich an das, was Gott verspricht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, weil Gott es versprochen hat. Wer wissen will, was er hoffen darf, muss Gottes Verheißungen studieren. Der Glaube klammert sich an Gottes Zusage. Und viele Christen hoffen auf Dinge, die Gott nicht verheißen hat und wundern sich dann, dass sie nicht eintreten. Und die Verheißung bezieht sich oft auf die Zukunft. Dem Abraham wird gesagt, du wirst in das Land kommen, als er noch in seiner alten Heimat ist. Dem Noah wird gesagt, du wirst in der Arche überleben mit deiner Familie, als es noch nicht mal angefangen hat zu regnen. Dem Volk Israel wird gesagt, ihr werdet Jericho einnehmen, als die Mauern noch dick und breit da stehen. Den Christen wird gesagt, du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen, auch wenn du jetzt noch auf dieser Erde kämpfen musst. Und wenn du um deines Glaubens willen jetzt noch in Bedrängnis bist, ich werde dich nicht verlassen. Du wirst durchkommen. Ich werde dich durchtragen. Also aufgrund von Verheißung haben Abraham und Noah gehofft und so hoffen wir. Gottes Verheißung bestimmt das Ziel. Und was ist dann Glaube? Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, was Gott verheißen hat. Und diese Zuversicht ist nun ein ganz besonderes Juwel. Ich darf mal um die andere Folie bitten. Was mit Zuversicht dort gemeint ist, da steht im Griechischen das Wort Hypostasis. Und dieses Wort Hypostasis kann man übersetzen mit Wirklichkeit. Das heißt, der echte Glaube hat bereits die Wirklichkeit dessen, worauf er noch wartet. Der Glaube hat die Hand bereits auf der Wirklichkeit der Verheißung. Das ist ganz wichtig. Der Glaube ist die Hypostasis, die Wirklichkeit bereits dessen. Er hat jetzt schon Anteil an dem, was Gott in der Zukunft geben wird. Im Glauben haben wir bereits jetzt die Substanz dessen, was Gott in der Zukunft endgültig schenken wird. Der Glaube hat die Hand bereits auf dem, was Gott verheißen hat. Und das ist das Wunder des Glaubens. Glaubst du, so hast du. Zwar noch nicht in Vollendung, noch nicht sichtbar, du liegst noch in deinem Krankenbett, die Mauern von Jericho stehen noch. Der Eichenbau ist noch nicht fertig. Der Himmel ist noch nicht erreicht. Das Verheißene liegt noch in der Zukunft, aber es gibt jetzt schon eine Brücke dahin. Es gibt jetzt schon eine wirkliche Verbindung dahin. Und diese Brücke ist der Glaube. Durch den Glauben gibt Gott dir jetzt schon eine übernatürliche Gewissheit und eine reale Teilhabe an dem, was er in der Zukunft schenken wird. So wie jenes Ehepaar im Grenzdurchgangslager, das kurz vor der Trennung stand, weil klar war, der Alte würde bald sterben. Und dann hat er, wo sie taub war und nichts mehr hören konnte, auf eine Tafel geschrieben, jetzt sind wir bald zu Hause beim Herrn. Jetzt sind wir bald dort, wo uns keiner mehr vertreiben kann. Das war der Glaube, der die Hand auf der Verheißung hatte und deshalb schon ganz getrost war. Glaube ist also eine übernatürliche Gewissheit. Durch diesen Glauben ist die Situation der Christen schon jetzt real verändert. Nicht nur im Bewusstsein, sondern real. Wirklich. Christen leben unter einem offenen Himmel. Das ist also das erste Kennzeichen dieses Glaubens. Eine übernatürliche Gewissheit. Natürlich sind wir auch von Anfechtungen geplagt. Wir haben gelegentlich Zweifel. Aber das ist das Gegenteil von Wahrheit und Nichtwissen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Keine menschliche Möglichkeit. Zu einem solchen Glauben kann man sich nicht mit etwas gutem Willen und etwas religiösem Gespür durchringen. Dieser Glaube muss uns geschenkt werden. Und das führt uns zu einem zweiten Punkt. Der Glaube ist nicht nur eine übernatürliche Gewissheit, sondern der Glaube hat 1b ein übernatürliches Verständnis. B, also der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Überzeugtsein von Tatsachen und Wahrheiten, die man noch nicht sieht. Das heißt, der glaubende Mensch ist nicht einfach emotional vereinnahmt worden und weiß gar nicht, was mit ihm geschieht, sondern er ist überzeugt von Tatsachen. Er ist überführt von Wahrheiten, die er bis dahin vielleicht ablehnte, ignorierte, für unwichtig oder für lächerlich hielt. Weil sie nicht sichtbar waren, weil sie dem natürlichen Verstand nicht ohne weiteres einleuchteten, obwohl es starke historische Hinweise für die Wirklichkeit etwa der Auferstehung und der Wunder Jesu gibt. Aber man kann sie nicht im naturwissenschaftlichen Experiment beweisen, man kann sie nicht mit Händen begreifen und ein von der Sünde bestimmter Verstand, und das gilt für jeden Menschen, der unter dem Sündenfall lebt, hält die entscheidenden Wahrheiten Gottes für zweifelhaft und fragwürdig. Der Christ aber hat ein übernatürliches Verständnis gewonnen. Er ist überzeugt worden von Gott und wird immer mehr in Gottes Wahrheit eingeführt, wenn er sich mit der Bibel befasst. Ihm sind plötzlich auch solche Tatsachen evident, die er physisch nicht sehen kann. Und bei den Wahrheiten, die das natürliche Auge nicht sieht, gibt es ja mindestens drei Kategorien. Die einen Wahrheiten sehen wir nicht, weil sie in der Vergangenheit liegen. Die Jungfrauengeburt, Auferstehung sehen wir nicht, weil es in der Vergangenheit war. Dann gibt es andere Tatsachen, die sind zwar gegenwärtig wirksam, aber die sind für uns unsichtbar, weil sie nicht in diese dreidimensionale Welt hinein aufgehen. Etwa, dass Jesus Gebet hört. Das ist eine unsichtbare Wahrheit, eine unsichtbare Tatsache. Und dann gibt es Wahrheiten, die sind für uns unsichtbar, weil sie nicht in der Zukunft liegen. Dass Jesus wiederkommen wird zum Beispiel. Das ist auch eine Tatsache. Und der natürliche Mensch muss hier kapitulieren. Aber der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis dieser Dinge. Er kann sie auch nicht vollständig erklären, das liegt in der Natur der Sache, das überragt einfach unser Denken, was der heilige Gott oft tut und gibt. Aber der Glaube kann sie akzeptieren, er kann sie ergreifen, er kann sich darüber freuen und er kann Gott dafür anbeten. Durch diese übernatürliche Erkenntnis hat der Glaube auch einen viel nüchterneren Zugang zur Wirklichkeit. Während der Unglaube sich vor allem auf die zeitliche und sichtbare Wirklichkeit konzentriert. Das hält er für die eigentliche Wirklichkeit. Das hält er für das Letzte. Weiß der Glaube um die Vorläufigkeit alles Sichtbaren und um die entscheidende Wirklichkeit dahinter. Der Glaube nimmt die unsichtbare und ewige Wirklichkeit ernster als die zeitliche und sichtbare. Weil er weiß, wie Paulus sagt in 2. Korinther 4,18, das Sichtbare ist zeitlich, das für uns jetzt noch Unsichtbare aber ist ewig. Und von daher lebt der Nichtchrist, lebt der Unglaube letztlich in einem naiven Selbstbetrug, weil er nicht hinter die Dinge schaut. Das ist also ein zweites Kennzeichen, wodurch alle Christen miteinander verbunden sind und von allen anderen Menschen unterschieden sind, dieses übernatürliche Verständnis, diese Überzeugung von Tatsachen, die wir mit dem normalen Auge nicht erkennen. Und das gilt ganz unabhängig von allen bildungsmäßigen Unterschieden. Der gläubige Maurer ist dem gläubigen Kernphysiker in dieser Hinsicht viel ähnlicher als die beiden ihren jeweiligen Berufskollegen, weil sie beide teilhaben an der gleichen übernatürlichen Erkenntnis, die Gott dem Glauben schenkt. Man könnte auch sagen, der Glaube ist wie ein Teleskop. Stellen sich zwei Menschen vor, die an Deck eines Schiffes stehen und zum Horizont sehen. Der eine sieht ohne Teleskop, der sieht nichts Konkretes. Der guckt nur mit seinen natürlichen Augen. Der andere aber sieht durch das Teleskop und kann in der Ferne einen Dampfer erkennen. Das Teleskop bringt seinem Auge eine Tatsache nahe, die er mit natürlichem Auge nicht gesehen hätte. Und so wie das Teleskop wirkt der Glaube. Er zeigt unserem Herzen eine Realität, eine Wirklichkeit, die wir allein mit unseren normalen Sinnen und unserem begrenzten Verstand nie wahrnehmen können. Und darum bewirkt der Glaube genau das Gegenteil von dem, was seine Verächter immer behaupten. Der Glaube macht nicht dumm, sondern klug. Der Glaube verengt den Blick nicht, sondern erweitet ihn. Der Glaube ist nicht erkenntnisfeindlich, sondern er ist erkenntnisfördernd. Und das führt uns nun zu einem dritten Kennzeichen, das unmittelbar aus dem zweiten Volk. C, der Glaube findet übernatürliche Informationen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten, Vers 3, durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden. Also der Glaube hat Zugang zu Informationen, die dem Unglauben verschlossen bleiben. Er findet Wahrheiten, er findet Hintergrundwissen, er findet Fakten, die man allein auf den natürlichen Verstand gestützt nie herausfinden könnte. Der Glaube ist dem Unglauben an Wissen haushoch überlegen. Und um das zu zeigen, wählt der Hebräerbrief ein Thema, das zu allen Zeiten hoch umstritten war. Und so heikel, weil es dem Menschen so deutlich seine Grenze wissenschaftlicher Möglichkeiten vor Augen führt. Woher kommt die Welt? Wie ist sie entstanden? Wir sprachen gestern schon darüber. Evolutionstheorien gab es schon 500 vor Christus. Aber je länger man forscht, umso deutlicher wird, alle Theorien bleiben Spekulationen. Sie sind auf eine Fülle von Hilfskonstruktionen, Hypothesen angewiesen Und die meisten seriösen Forscher geben zu, wie es wirklich war, kann auf rein naturwissenschaftlicher Basis niemand sagen und erheben. Der Hebräerbrief erlöst das Dilemma. Was man auf naturwissenschaftlichem Wege nicht letztgültig klären kann, erfährt doch eine Antwort. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gott geschaffen ist, dass Gott sie aus dem Nichts heraus ins Dasein gesetzt hat. Der Glaube findet also übernatürliche Informationen. Der Glaube führt zu einem Erkenntnisgewinn. Manches kann ich erkennen mit meinen Sinneswahrnehmungen, mit dem Auge zum Beispiel. Weiter komme ich schon mit Nachdenken und Forschen. Noch weiter komme ich durch Gottes Informationen in der Bibel, die ich im Glauben ergreife. Und ganz Erkenntnis werden wir von Gott geschenkt bekommen am Ende, wenn wir einmal in seiner Herrlichkeit sind. Also, der Glaube gewinnt übernatürliche Informationen. Der Schöpfer enthüllt uns, wie die Welt und das Leben entstanden sind, aus dem Nichts heraus, von ihm ins Dasein gesetzt. Und nun könnte einer sagen, naja, Moment mal, diese Informationen sind doch nicht das Vorrecht des Glaubens, das kann doch jeder Atheist auch lesen. Das konnte Darwin genauso lesen, das kann jeder Hindu lesen. Die haben doch auch Zugang zu dieser Informationsquelle, stimmt das? In einer Hinsicht ja, jeder kann das zunächst mal lesen. Aber lesen und einsehen, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Unglaube liest auch 1. Mose 1 und sagt sich, das kann nicht wahr sein, weil die Evolutionstheorie dagegen steht. Das haben sich Menschen ausgedacht, um zu erklären, wie es gewesen sein könnte. Das ist nur eine Glaubenserzählung, die uns keine geschichtlichen Hinweise geben will. So spricht der Unglaube. Der Glaube aber vertraut dem Wort Gottes. Er nimmt das Wort beim Wort. Denn er nimmt ernst, was Jesus über die Bibel gesagt hat. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 35. Und er nimmt ernst, was Paulus gesagt hat in Apostelgeschichte 24, 14. Ich glaube allem, was geschrieben steht. So redet und denkt der Glaube. Er liest die Bibel demütig und lernwillig. Und derselbe Heilige Geist, durch den Gott die Bibel eingegeben hat, der leitet nun auch den Gläubigen, wenn er diese Schrift liest und studiert. Natürlich sind wir auch noch irrtumsfähig als Christen, wir sind auch noch unvollkommen in unserer Erkenntnis, aber dennoch dürfen wir schon sehr viel mit Gottes Hilfe in seinem Wort erkennen und verstehen. Und darum kann der Glaube, trotz aller Unvollkommenheit, die uns noch anhaftet, Schritt für Schritt den Reichtum heben, den Gott uns in seiner Offenbarung anvertraut hat. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, aus Nicht-Sichtbaren entstanden sind. Und genau das will uns der Hebräerbrief deutlich machen. Er will sagen, Leute, ihr seid zu beneiden. Ihr seid zu beneiden um das, was Gott euch alles schenkt. Der Dichter Erich Kästner hat mal einen Spottvers über die Christen geschrieben, ironisch. Er hat gesagt, wir haben es schwer, denn wir wissen nur so ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Das hat Kästner spöttisch gemeint. Aber wir können nur sagen, gut gebrüllt, Löwe. Auch ein Spötter kann unfreiwillig die Wahrheit sagen. Und vielleicht hat er die Christen auch etwas beneidet. Und genau das will der Hebräerbrief hier deutlich machen. Leute, ihr seid zu beneiden. Es ist ein großes, großes Vorrecht, was euch mit dem Glauben geschenkt ist. Eine übernatürliche Gewissheit, ein übernatürliches Verständnis und übernatürliche Informationen. Wir müssen also nicht erst unseren Verstand an der Garderobe abgeben, wenn wir glauben wollen, ganz im Gegenteil. Aber das ist noch mehr, was der Hebräerbrief uns über den Glauben zeigt. Der Glaube führt nicht nur zu Information, sondern der Glaube führt zu einer Person. Und das ist unser Punkt D. Der Glaube lebt in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung. In einer übernatürlichen persönlichen Beziehung. Ohne Glauben, steht in Vers 6, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, oder wörtlich, wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist der große Unterschied etwa zum Gottesverständnis des Islam. Allah ist ganz fern und transzendent. Kein Moslem könnte in einer persönlichen Beziehung zu Allah leben, das ist völlig undenkbar. Aber der Gott der Bibel, der ist unendlich groß und persönlich und nah zugleich. Der sucht eine persönliche Verbindung zu seinen Menschen, die er auch als persönliche Individuen erschaffen hat. Und das ist das vierte Kennzeichen. Glaube hat nicht nur Zugang zu übernatürlichen Informationen, sondern zu einer übernatürlichen Person. Der Christ lebt in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung mit dem heiligen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen steht das hier, zu Gott kommen in Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommt. Ein Christ ist jemand, der persönlich zu Gott gekommen ist und immer wieder kommt. Das erste Mal gekommen sind wir bei unserer Bekehrung. Da haben wir uns vor dem heiligen Gott gebeugt und ihn angerufen um seine Hilfe und Vergebung. Und seitdem leben wir und dürfen beständig in seiner Nähe leben, jeden Tag, jede Sekunde, an jedem Ort. Und zugleich ist unser Christsein ein beständiges Kommen. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Kommt immer wieder, auch im Alltag. Bringt ihm eure Sorgen. Sagt ihm, was euch bewegt. Dankt ihm für das, was er uns, euch schenkt. Und schließlich wird der Glaube mal ein endgültiges Kommen sein, denn wenn wir nach Hause kommen von langer Reise, wenn wir ankommen in Gottes Ewigkeit. Das ist also das Vorrecht des Glaubens, erlebt in und aus einer übernatürlichen, persönlichen Beziehung zu einem persönlichen Gott, den er nicht sieht mit den äußeren Augen, um dessen Realität, um dessen Wirklichkeit er aber weiß im Glauben. Und solcher Glaube naht sich zu Gott, solcher Glaube sucht Gott und solcher Glaube will Gott gefallen. Das ist auch ein persönlicher Ausdruck, dass ich jemandem gefallen will. Aber diese durch und durch persönliche Beziehung, die beruht nun nicht auf persönlichen Gefühlen oder subjektiven Erfahrungen, sondern sie beruht auf einem objektiv vorgegebenen Fundament. Auch das wird im Vers 6 gesagt. Wer Gott gefallen will, zu ihm nahen will, der muss glauben, dass er ist. Also nicht nur irgend so ein subjektives religiöses Gefühl, sondern der Christ muss etwas Bestimmtes glauben. Dass er ist, und das meint nicht, dass es irgendeinen Gott gibt. Irgendein höheres Wesen, irgendeine erste Ursache, irgendeine kosmische Energie. Sondern der muss glauben, dass er ist, so wie er sich uns in seinem Wort offenbart hat. Das ist hier gemeint. Der muss glauben, dass Gott der ist, als der er sich uns gezeigt hat. Glaube begegnet Gott als dem, der sich in der Bibel offenbart. Souverän, heilig, gerecht, allmächtig und voller Liebe. Nur wenn ich weiß, wem ich begegne, kann ich mich recht zu ihm verhalten. Und darum hat Gott sich uns konkret und präzise vorgestellt. Er hat sich uns mit seinem Namen bekannt gemacht. Er hat damals zu Mose im brennenden Dornbusch gesagt, 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin immer da. Ich bin ewig. Und dann hat er sich noch mit einem anderen Namen uns bekannt gemacht, mit dem Namen Jesus. Es ist in keinem anderen Namen Heil, sagt Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und Jesus heißt, Gott rettet. Also, wir können in einer persönlichen Beziehung leben zu dem lebendigen Gott, zu dem auferstandenen Jesus Christus. Und durch ihn werden wir als Gottes Kinder angenommen. So lebt der Glaube in einer echten Beziehung mit Gott, die sowohl persönlich als auch übernatürlich ist. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dieser Vers 6, der zeigt uns nochmal sehr schön, dass zum biblischen Glauben sowohl die sachlich-objektive als auch die persönlich-subjektive Seite gehört. Einerseits ist es eine feststehende Wahrheit, zum Beispiel über Gott. Und die soll ich persönlich jetzt im Glauben ergreifen und mich darauf verlassen. Einerseits ist Glaube die biblische Lehre über Gottes ganze Wahrheit. Und andererseits ist Glaube das persönliche Vertrauen und die Hingabe, mit der ich diesem Gott, der sich offenbart, beim Wort nehme und mich persönlich an ihn binde. Und dieser biblische Glaube ist eine übernatürliche Beziehung mit festem Fundament und auch mit Wechselseitigkeit. Schauen Sie nochmal hin in Vers 6, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist interessant. Gott handelt nicht nur an uns, Gott reagiert auch auf uns. Er will, dass ich ihn suche, dass ich täglich zu ihm komme, ihn mit meinen Anliegen bestürme, dass ich mein Herz vor ihm ausschütte. Das will er, dazu fordert er mich auf. Wir sollen damit rechnen, wir sollen darauf vertrauen, sagt der Hebräerbrief. Gott will das, dass wir glauben, dass er diejenigen belohnt, die sich an ihn wenden. Und belohnen ist nicht im Sinne von Verdienst gemeint, sondern als Geschenk. Das heißt einfach, Gott will von uns einen solchen Glauben, der damit rechnet, dass Gott reagiert. Nach seinem Willen und nach seinem souveränen Plan. Aber das unterstreicht nochmal diese persönliche Wechselbeziehung. Ja, Gott ist nicht so ein stoisches, fernes Wesen und es ist ihm letztlich egal, was wir tun, sondern Gott möchte in dieser persönlichen Liebesbeziehung zu uns leben. Er will auch auf uns reagieren. Gott will von seinen Kindern keinen abstrakten, distanzierten Glauben, der nur einem Bekenntnis zustimmt und ansonsten darauf verzichtet, seinen Herrn weiter zu behelligen. Das Bekenntnis ist schon wichtig. Darauf dürfen wir nicht verzichten. Aber Glaube ist mehr. Gott will einen persönlichen Glauben. Einen Glauben, dem es um echte Wechselseitigkeit geht. Ein Glaube, der den heiligen Gott persönlich bestürmt und Tag für Tag ganz bewusst vor ihm lebt. So einen Glauben. Und diesem Glauben will Gott dann das Siegel seiner Bestätigung aufdrücken. Das ist das fünfte und letzte Kennzeichen, das will ich nur noch kurz nennen. Der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Ein göttliches Gütesiegel, können wir sagen. Wenn wir fragen, wie Gott seine treuen Leute belohnt, dann fällt eines sofort auf, dieses göttliche Gütesiegel. Das kommt mehrmals vor in diesem 11. Kapitel, durchforsten Sie es mal darauf. In Vers 2 zum Beispiel heißt es, durch diesen Glauben, wie er hier beschrieben ist, haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Man kann auch übersetzen, haben die Alten von Gott ein gutes Zeugnis erhalten. Jeder von uns hat ja in seinem Leben schon genügend natürliche Zeugnisse empfangen. Manche haben mehr zur Freude Anlass gegeben und andere weniger. Aber alle diese natürlichen Zeugnisse, die wir bisher empfangen haben in unserem Leben, sind zweitrangig gegenüber diesem übernatürlichen Zeugnis, das Gott dem echten Glauben versprochen hat. Dieses übernatürliche Zeugnis können wir nicht in einer Zeugnismappe abheften, aber es ist bei Gott dokumentiert. Und das ist das größte Zeugnis, dieses übernatürliche Zeugnis, das jeder Mensch jemals in seinem Leben erhalten kann. Wenn Gott über sein Leben schreibt, deinen Glauben erkenne ich als echt und wahr an. Das ist das Gütesiegel. Sie alle kennen vielleicht am Portemonnaie oder an der Handtasche dieses Gütesiegel für Leder, echt Leder. Und wo dieses Gütesiegel dranhängt, da wird dem Portemonnaie oder der Tasche ein Zeugnis ausgestellt. Das ist wirkliches Leder. Das Gütesiegel zeigt, das Produkt ist echt. Und so empfängt der Glaube ein Gütesiegel von Gott, echt Glaube. Und an diesem Gütesiegel hängt alles. Mit diesem Gütesiegel kommt man in den Himmel und ohne dieses Gütesiegel kommt man in die Hölle. Und deswegen entscheidet sich unser Leben daran, dass wir dieses Gütesiegel von dem lebendigen Gott empfangen. Was für ein Glaube wird hier beschrieben? Was für ein Geschenk? Und ganz wichtig, dieser Glaube, das ist nicht so eine Sonderausfertigung für besonders super Fromme, sondern das ist der ganz normale biblische Glaube, den jeder Christ hat. Und dieser Glaube hat eine übernatürliche Qualität. Das ist das Wesen des Glaubens. Er ist eine übernatürliche Gewissheit, er hat ein übernatürliches Verständnis, er findet übernatürliche Informationen, er lebt in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung und er empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Was für ein Glaube. Und damit ist auch klar, solcher Glaube ist nicht menschlich machbar. Solcher Glaube ist keine menschliche Möglichkeit, aber Gott will ihn schenken. Und er lädt uns zu diesem Glauben ein und er fordert uns zu diesem Glauben auf durch sein Wort. Und da ruft er, komm her zu mir. Ich will dir diesen Glauben geben. Und die Frage, die jeder von Ihnen sich persönlich stellen muss an dieser Stelle, heißt ganz schlicht und einfach, habe ich diesen Glauben? Diese übernatürliche Gewissheit, dieses übernatürliche Verständnis, diese übernatürlichen Informationen, diese übernatürliche persönliche Beziehung, und dieses übernatürliche Zeugnis. Hast du diesen Glauben? Viele Empfänger des Hebräerbriefs lebten bereits in diesem Glauben. Und der Schreiber ermutigt sie und sagt jetzt, Leute, damit habt ihr die entscheidende Ausrüstung. Mit diesem übernatürlichen Glauben, das ist sein Wesen, werdet ihr
alle Herausforderungen bestehen. Macht euch klar, was für ein großartiger Glaube das ist, was für eine übernatürliche Ausstattung ich euch mitgegeben habe. Mit diesem Glauben kommt ihr durch. Und dieser Glaube, der wird dann dynamische Auswirkungen haben. Und das werde ich euch jetzt noch beweisen, sagt der Hebräerbriefschreiber. Ich werde euch eine ganze Galerie von Vorfahren hier in Erinnerung rufen, die ihr alle kennt. Ihr kennt ja alle das Alte Testament, die Hebräer kannten das ja. Und diese ganzen Vorfahren, die waren euch Hebräern gegenüber sogar im Nachteil, weil Gott zu ihren Lebzeiten seine Wahrheit noch nicht so vollständig offenbart hatte, wie das inzwischen der Fall ist. Sie wussten weit weniger über Christus. Und dennoch hatten sie diesen übernatürlichen Glauben, den wir eben beschrieben haben. Sie lebten in einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sie glaubten alles, was Gott bis dahin offenbart hatte. Und an diesen Leuten könnt ihr studieren und ablesen, dass echter Glaube auch unter widrigsten Bedingungen zum Ziel kommt und am Ende nicht scheitert. Und das ist unser zweiter Punkt. Erstens das übernatürliche Wesen des Glaubens, zweitens nun die dynamischen Wirkungen des Glaubens, mit denen der Hebräerbrief nun gewissermaßen ausführt und illustriert, was er in den ersten 6 Versen zusammenfassend dargestellt hat. Die dynamischen Wirkungen des Glaubens, eine Ahnengalerie. Dieser Text gehört zu den besonders oft zitierten Abschnitten der Bibel, und wir können hier in der Kürze natürlich nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Ich möchte Ihnen nur Appetit machen und Mut machen, diese Verse für sich selber weiter zu studieren, mit den Vorgaben, die wir jetzt in den ersten 6 Versen erarbeitet haben. Und die Leitfrage, die wir stellen müssen an diese Verse, und wenn Sie das für sich zu Hause studieren auch stellen müssen, lautet: Wie hat sich der Glaube bei diesen Menschen ausgewirkt? Wozu hat er geführt? Gemeinsam war ihnen, das kann man schon vorweg sagen, die meisten hatten kein leichtes Leben. Gucken Sie sich mal alle diese Leute an, die da beschrieben werden, bis am Ende, bis zu Vers 40. Und das passte natürlich zur Situation der Hebräer, die hatten auch kein leichtes Leben. Also das ist das eine. Und sie lebten in sehr unterschiedlichen Epochen. Sie hatten sich in sehr verschiedenen Situationen zu bewähren, und man kann diese Gläubigen grob auf 4 Epochen verteilen. Und ich bitte, das mal ganz aufzudecken. In Vers 4 bis 7 wird der Glaube vor der Sintflut beschrieben. In Vers 8 bis 12 und dann 17 bis 22 der Glaube der Patriarchen. Also Abraham, Isaak, Jakob. In den Versen 23 bis 31 der Glaube in der mosaischen Epoche. Und in den Versen 32 bis 38 der Glaube in der Zeit der Richter, Könige und Propheten. Also Hebräer 11 geht ganz historisch geordnet vor und zeigt, Leute, seht hin, in all diesen Epochen gab es echten Glauben. Echten Glauben, so wie wir ihn hier im ersten Kapitel beschrieben haben. Und in all diesen Epochen hatte dieser echte Glaube dynamische Auswirkungen. Sehen wir uns einige Auswirkungen an. In der Epoche vor der Sintflut. Abel, was wird über Abel gesagt? Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Ihm wurde bezeugt, dieses Gütesiegel, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wie wirkt sich der Glaube bei Abel aus? Die Wirkung ist, Abel bringt durch den Glauben ein besseres Opfer als Kain. Abel handelt im Glauben, Kain offenbar nicht. Warum handelt Abel im Glauben? Warum ist sein Opfer besser? Das wird in 1. Mose 4, Vers 2 bis 5 beschrieben. Abel opferte ein Tier und Kain opferte nur Früchte. Abels Opfer war im Sinne Gottes, Kains dagegen nicht. Sie sagen, woher konnte Abel das wissen, welche Art von Opfer Gott wollte? Nun, offensichtlich war es ihm von Gott mitgeteilt worden. Denn hier steht, Abel glaubte. Und der Glaube ist immer eine Antwort darauf, dass Gott einen Menschen anredet. Also wird Gott Abel angeredet haben. Der Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. Also muss dieses Wort Gottes irgendwie an ihn ergangen sein. Wahrscheinlich durch seine Eltern, Adam und Eva. Die dürften es von Gott selbst gehört haben, dass blutiges Opfer nötig ist zur Begleichung von Schuld. Sie hatten ja schon eine Andeutung gesehen nach ihrer eigenen Sünde. Da hat Gott ihnen Tierfelle besorgt, um ihre Blöße zu bedecken. Und da mussten zum ersten Mal Tiere sterben wegen der Sünde von Menschen. Da musste zum ersten Mal Blut fließen als Opfer für Schuld. Und so haben sicherlich Adam und Eva ihren Söhnen das auch weitergegeben. Sünde kann nur durch Blutvergießen überwunden werden. Und der Sünder kann so, wie er ist, nicht vor Gott bestehen. Er braucht ein stellvertretendes Opfer. Es spricht alles dafür, dass Adam und Eva diese Lehre an ihre beiden Söhne weitergegeben haben. Die anderen noch viel mehr Kinder, aber auch an Kain und Abel weitergegeben haben. Sie wussten also beide gleichermaßen Bescheid, Kain und Abel. Gott zieht beide zur Verantwortung. Sie wussten beide, welches Opfer Gott verlangte. Aber nur Abel brachte es im Gehorsam. Nur er akzeptierte den von Gott vorgeschriebenen Weg. Und darin zeigte sich sein Glaube. Er gab zu, dass er ein blutiges Opfer brauchte. Und Hebräer 9, Vers 22 sagt ja auch, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und Kain, er opferte auch, aber Kain opferte auf dem Weg, den er selbst für richtig und ausreichend und angemessen hielt. Und so ist Kain das typische Beispiel für einen religiösen Menschen ohne biblischen Glauben. Er glaubt, dass es einen Gott gibt, er hält es für nötig, diesem Gott irgendwie zu dienen und mit diesem Gott irgendwie ins Reine zu kommen. Aber er will Gott gemäß seinem eigenen Willen dienen, nach seinem eigenen Gutdünken. Und er akzeptiert nicht den einen Weg, den Gott verordnet und vorgeschrieben hat. Kain verließ sich auf das, was er von Natur aus kannte und verstand. Aber er hielt sich nicht an das, was Gott vorgegeben hat. Abel dagegen handelte aus Glauben. Und deshalb bringt er das bessere Opfer. Ja, er geht aus Gehorsam, aus Glauben geht er gehorsam Gottes Weg. Und darum wird er dann von Gott selbst für gerecht erklärt. Niemand wird von Gott aufgrund seines Gehorsams gerettet, das wäre ja Werkgerechtigkeit. Aber zugleich gilt, niemand, der Gott glaubt, kann beständig im Ungehorsam verbleiben, weil echter Glaube immer Gehorsam aus sich heraussetzt. Natürlich fehlerhaften Gehorsam, weil wir fehlerhafte Menschen sind, aber das ist die Grundrichtung eines Menschen, der Jesus nachfolgt, dass er ihm gehorsam sein möchte. Und so ist Abel ein Beispiel dafür, dass Glaube Gehorsam nach sich zieht. Abel handelt im Glauben. Sein gehorsames Opfer war die Auswirkung seines echten Glaubens. Und Gott hat diesen Glauben sichtbar bestätigt. Er hat aber nicht im Ungewissen gelassen, wie es hier heißt. Er hat es über seinen Gaben bezeugt. Wahrscheinlich dadurch, dass er diese Gaben mit Feuer in Rauch aufgehen ließ. Das hat Gott oft getan, wenn er Gaben anerkannte. Menschlich kann man sagen, ging die Sache für Abel am Ende schlecht aus. Er wurde Opfer eines Mordanschlags. Wie Sie wissen, aber aus Gottes Perspektive war es ein Happy End. Es ist alles gut gegangen. Gott hat ihn angenommen. Und schauen Sie, darauf kommt es doch auch bei uns an. Es ist doch nicht entscheidend, wie alt wir werden, sondern es ist entscheidend, welches Urteil der lebendige Gott über unserem Leben spricht. Und nicht nur für Abel selbst ging die Sache gut aus, sondern er kann bis heute einen wichtigen Dienst tun, steht hier. Er wird von Gott als Prediger gebraucht. Durch den Glauben redet er immer noch. Auch zu uns heute Morgen hier im Bautzen. Und wie lautet denn die Predigt des Abel? Sie lautet, es gibt nur einen Weg zur Rettung, nämlich den Gott gezeigt hat. Den Weg über ein blutiges Opfer. Und wir wissen, dass das Jesus ist. Und Glauben heißt auch, sich diesem einen Weg ganz anzuvertrauen. Also, Abel war der erste Kandidat, mit dem der Hebräerbrief seine These beweist. Echter Glaube zielt auf dynamische Wirkung. Echter Glaube setzt aus sich heraus dynamische Folgen. Und dann will ich auf einen zweiten Vertreter dieser vorsintflutlichen Zeit ihren Blick lenken, auf Henoch. Wir rufen Henoch in den Zeugenstand. Henoch hatte einen vermeintlich leichteren Abschluss seines Erdenlebens als Abel. Henoch wurde nicht ermordet, sondern entrückt. Also im Zweifelsfalle würde ich mich dann lieber für Henochs Weg entscheiden. Ich möchte auch lieber entrückt werden als ermordet. Über Henoch wissen wir natürlich noch weniger als über Abel. Hier steht, durch den Glauben, Vers 5, wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wieder das Gütesiegel. Das Entscheidende über Henoch wissen wir aber, so wenig wir auch sonst über ihn wissen, nämlich, dass er Gott wohlgefallen hat. Und von daher wissen wir auch, dass Henoch geglaubt hat. Denn, wie der Hebräerbrief hier sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Also Henoch hat geglaubt und er hat Gott wohlgefallen. Und warum taucht er in dieser Ahnenreihe auf? Welche Wirkung des Glaubens soll an Henoch besonders deutlich werden? Wir werden sehen, obwohl er verglichen mit seinen Zeitgenossen diese Welt in recht jungen Jahren verlassen hat, nämlich im zarten Alter von 365 Jahren. Die meisten seiner Zeitgenossen sind wesentlich älter geworden, wie wir wissen, weil damals noch andere klimatische Bedingungen herrschten. Trotz dieser Entrückung kann man an seinem Leben gut zwei Auswirkungen deutlich machen. Das eine steht in 1. Mose 5, 22. Henoch wandelte mit Gott. Das heißt, der Glaube lebt in einer intensiven, beständigen Gemeinschaft mit Gott. Eben diese übernatürliche persönliche Beziehung. Henoch wandelte mit Gott. Er hat täglich mit ihm gelebt. Und wandeln, das ist auch im Neuen Testament ein Begriff für den regelmäßigen Umgang mit Gott. Für die tägliche Bewährung des Christen in der Nachfolge. Und dann noch ein zweiter Aspekt. Henoch wurde auf eine besondere Weise von dieser Erde weggenommen. In 1. Mose 5, 24 lesen wir das und in Hebräer 11, Vers 5, da steht, er wurde entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Außer von Henoch ist das nur noch von Elia berichtet, in 2. Könige 2, 11. Also, während Abel brutal ums Leben kam, wird an Henochs besonderer Entrückung noch etwas deutlich, was in übertragener Weise für alle Gläubigen gilt. Wer Gott gefällt, wer im Glauben lebt, über den hat der Tod keine wirkliche Macht mehr. Das gilt natürlich auch für Abel. Wer Gott gefällt, wer im Glauben lebt, über den hat der Tod keine wirkliche Macht mehr. Und was Henoch speziell widerfahren ist, wünschen sich wohl die meisten Christen. Es wird an denen geschehen, die noch auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt. So, das war Henoch. Und dann möchte ich noch den letzten vorsintflutlichen Kronzeugen in den Zeugenstand rufen, nämlich Noah. Er ist sicherlich der prominenteste von diesen dreien. In Vers 7 wird über Noah Folgendes gesagt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. An Abel sehen wir, wie einer zu Gott kommt. An Henoch sehen wir, wie einer beständig mit Gott lebt. Und an Noah zeigt der Hebräerbrief darüber hinaus, wie ein Gläubiger Gott vor der Welt bezeugt. Das sehen wir an Noah. Das ist eine weitere dynamische Auswirkung des Glaubens. Noah bezeugt Gott, aber er tut noch mehr. Bei Noah wird erstmals ausdrücklich gesagt, was bei seinen Vorgängern zwischen den Zeilen stand, nämlich, dass er exakt nach Gottes Wort handelt. Weil Noah Gott fürchtet und vertraut, glaubt und folgt er dem Wort Gottes. Und zwar mehr als seinem eigenen Verstand und mehr als seiner eigenen Sinneswahrnehmung. Er handelt exakt nach Gottes Vorgaben. Und er macht genau das, was Gott sagt, die Größe der Arche. Das ist in Ellen dort berechnet. Ich rechne das jetzt mal um oder ich trage vor, wie es umgerechnet lautet. Die Länge 137 Meter, die Höhe 14 Meter, die Breite 23 Meter. Rauminhalt 39.500 Kubikmeter, eine Bruttotonnage von 13.900 Bruttoregistertonnen. Die Arche hat ein Ladeäquivalent von 600 Güterwagen und eine Zuglänge von 6 Kilometern Länge. Die drei Decks hatten eine Gesamtfläche von 8.900 Quadratmeter. Das ist etwa das anderthalbfache eines Fußballfeldes. Als ich das kopieren ließ im Copyshop, diese Folie, da fragte mich der Verkäufer, woher weiß man denn das? Da sag ich, das steht in der Bibel. Da hat er gestaunt. Ich sag, da gibt es sehr exakte Zahlenangaben. Und das hat Noah von Gott erfahren. Gott hat ihm das wirklich dezidiert, präzise gesagt. Und Noah hat sich dran gehalten und hat diesen Kasten gebaut. Und wieder wird die These bestätigt, Noahs übernatürlicher Glaube führt zu praktischen Auswirkungen, zu tatkräftigen Gehorsam. Man stellt sich das mal vor, mitten auf dem Trockenen beginnt Noah mit dem Bau dieses Riesenschiffes. Mitten auf dem Trockenen. in einer Gegend, die bis dahin kaum Regen gekannt hatte. Muss man sich mal vorstellen. Und er brauchte einen langen Atem, viele Jahre Bauzeit. Manche Ausleger meinen, es hätte wahrscheinlich so 120 Jahre gedauert, die der Knabe gebaut hat. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich diese Dimensionen anguckt. Dankeschön. Und unbeirrbar hielt er in dieser Zeit an Gottes Auftrag fest. Die Leute haben sich bestimmt über ihn lustig gemacht und haben gesagt, Noah, der Trockenschwimmer, Noah, der Kapitän der Landmarine, was will er denn hier eigentlich? Aber Noah hielt fest. Er glaubte Gott aufs Wort. Er glaubte Gott bis in die Zahlenangaben hinein. Und er gehorchte ihm. Dieser Archenbau war zugleich ein mächtiges Zeugnis vor der Welt. Mit Sicherheit gab das Anlass für viele Gespräche und Diskussionen mit den Zeitgenossen, ja? Die dynamische Wirkung des Glaubens besteht auch darin, dass sie zum Anstoß für die Ungläubigen wird. Und so war das bei Noah. Offensichtlich wirkte er nicht nur durch seine Taten, sondern auch durch seine Worte. Denn hier steht, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil. Durch den Glauben, sagt der Hebräerbrief, sprach Noah der Welt das Urteil. Und das Erste, was er sprach, war wahrscheinlich eine Bußpredigt. Er hat da gebaut und die Leute sind gekommen und er wird gesagt haben, warum er baut. Er hat gesagt, Leute, Gott wird richten. Und er schätzt ihn nicht. Und als sie dann seine Bußpredigt nicht hörten, war die zweite Predigt, die er zu ihnen redete, das Verdammungsurteil. Als er an die Türen schloss, als sie die Bußpredigt nicht hörten, da wurde Noah für sie zum Zeugnis für Gottes Gericht. Durch Noahs Glauben in Wort und Tat hatte Gott die Zeitgenossen gerufen. Aber sie weigerten sich zu hören. Und nun wurden gerade diese Taten und Worte zur Begründung für ihre Verurteilung. Durch den Glauben sprach Noah der Welt das Urteil. Noah selbst aber wird von Gott für gerecht erklärt, durch den Glauben. Was für eine Dynamik, was für eine Wirkung entfaltet doch echter Glaube. Und wir haben an Abel gesehen, wie man im Glauben zu Gott kommt, an Henoch gesehen, wie man im Glauben mit Gott wandelt und an Noah gesehen, wie die Dynamik des Glaubens sich darin ausdrückt, dass er Gott vor der Welt bezeugt. Und dann geht der Schreiber des Hebräerbriefs eine Epoche weiter. Er kommt zu Abraham. Darf ich noch mal meinen Text haben? Dankeschön. Muss ich den richtigen hier finden? Er kommt zu Abraham und er sagt dann ab Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er ererben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Also, wir haben auch bei Abraham wieder keine erschöpfende Biografie, sondern wir haben eine exemplarische Situation aus seinem Leben. Ein Beispiel. Und wieder die Leitfrage, wie wirkt sich dieser Glaube im Leben Abrahams aus? Und Vers 8 zeigt sofort die Parallele zu Noah. Auch sein Glaube gehorcht aufs Wort. Und er steht vor der gleichen Alternative. Worauf verlasse ich mich? Auf das Wort Gottes oder auf das, was ich mit meinem begrenzten menschlichen Verstand vor Augen sehe? Und Abraham gehorcht dem Wort Gottes. Er wagt den Schritt ins Ungewisse. Vers 8, er geht in dieses Land, das er nicht kennt. Er wagt den Schritt in die Einsamkeit. Er verlässt das vertraute Terrain. Und er wagt es, Gottes große Zukunft wichtiger zu nehmen als seine eigenen Geschäfte. Und darum wagt er es auch, geduldig zu sein und auf Gottes großes Ziel zu warten. Sowohl auf Gottes großes Endziel, die Ewigkeit, die große Stadt, von der hier die Rede ist, die Gott verheißen hat, aber auch im Blick auf die Zwischenziele, die Gott ihm versprochen hatte. Das Land Kanaan, Abraham lebt dort als Fremdling. Erst viele, viele Generationen später sollte das in Erfüllung gehen. Und die große Nachkommenschaft, in beiden Fällen sprach der Augenschein erst total dagegen. Sarah war schon alt, es war nicht mehr zu erwarten, dass sie noch schwanger werden würde. Man kann sagen, wenn wir diese zwei Waagschalen haben, dann waren auf der einen Waagschale die ganzen sichtbaren Widerstände, das Land Kanaan besetzt, Sarah alt, jenseits des gebärfähigen Alters, und auf der anderen Seite der Schale war Gottes Verheißung. Und für Abraham wog das schwer genug. Und darin zeigte sich sein Glaube, dass er gegen den Augenschein an Gottes Verheißung festhielt. Und dann hat Gott ihn auch entsprechend geführt und erfüllt, was er verheißen hatte. Gott hat diesen Glauben des Abraham sehr großzügig beantwortet. So, und dann folgt noch ein Einschnitt, da hält der Schreiber kurz inne, er tritt einen Schritt zurück und er fügt noch einen kleinen Exkurs an, auf den will ich noch ganz kurz hinweisen, weil der nicht unwichtig ist, in den Versen 13 bis 16. Also es ist so, als ob er nochmal unterbricht und sagt, halt, bevor wir jetzt mit weiteren Beispielen fortfahren und noch eine Episode aus dem Leben Abrahams kommt, muss ich noch auf eine grundsätzliche Sache euch hinweisen, liebe Leute. Ein Exkurs. Der Glaube rechnet mit einer übernatürlichen Zukunftsperspektive. Das wird hier in diesen Versen deutlich gemacht. Da heißt es, sie sind alle gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen, Vers 13, und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Also die großen Erwartungen dieser Leute richteten sich nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft. Das ist wichtig. Und Vers 13 zieht nun gewissermaßen die Bilanz ihres irdischen Lebens im Augenblick ihres Todes. Da heißt es, sie haben das Verheißene noch nicht erlangt zu Lebzeiten, dass Abraham so ein großes Volk werden würde, dass das Volk Israel in das Land einzieht als Volk, hat er nicht zu Lebzeiten erlebt. Sie haben es von Ferne gesehen und gegrüßt. Sie hatten eine Ahnung von dieser Zukunft, auch von der himmlischen Zukunft. Sie konnten sich darauf freuen. Sie wussten, dass sie ankommen würden. Aber Gott hat ihnen diese Spannung zugemutet, dass sie es von Ferne grüßten und dass sie noch nicht die letzte Erfüllung mit ihren Augen sahen. Und in dieser Spannung ist ihr Glaube gewachsen, ist ihr Glaube erprobt worden. Und sie haben es gelernt, die Zukunft Gottes wichtiger zu nehmen als das, was heute und morgen ist. Und gerade weil sie Gottes Zukunft so ernst nahmen, waren sie dann auch frei, in der Gegenwart sich voll für Gott einzusetzen. Sie waren nicht weltflüchtig, sie waren schon gar nicht weltfremd. Aber sie waren frei, weil sie den Blick fest auf Gottes Ewigkeit gerichtet haben. Frei, ihre Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen. Und der Hebräerbrief sagt, genau diese Spannung, in dieser Spannung, in der ihr Hebräer lebt, durch die Christenverfolgung, genau die Spannung, in der ihr Bautzen erlebt, durch die postmoderne multikulturelle Gesellschaft, durch den Druck im Studium oder in der Schule. Genau diese Spannung haben die auch erfahren. Aber Gott hat sie durchgetragen. Und es war für ihren Glauben ganz wichtig, dass sie eine innere Distanz und eine innere Nähe hatten. Sie hatten eine innere Distanz zur Welt und sie hatten eine innere Nähe zum Himmel. Hier steht in Vers 13, sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf der Erde. Das gehört zu diesem Glauben und zu den Auswirkungen des Glaubens dazu. Sie haben erkannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf dieser Erde. Sie haben diese Welt ernst genommen, sie haben diese Welt genutzt, aber sie haben sich nicht in dieser Welt verloren. Sie waren in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie haben nicht um jeden Preis in dieser Welt Erfolg gesucht. Sie haben nicht um jeden Preis in dieser Welt Sicherheit und Anerkennung gesucht. Sie waren Fremdlinge. Ich musste so an den Theologen Kelly denken, dem seine Professoren eine große Karriere in Aussicht stellten. Aber er wollte in einen missionarischen Dienst gehen. Und deswegen hat er dann seine Universitätslaufbahn abgeschlossen und dort keine weitere Karriere verfolgt. Und da haben sie ihn ganz entsetzt gefragt, aber Herr Kelly, wollen Sie sich denn gar keinen Namen machen in der Welt? Und Kelly fragte nur zurück, in welcher, meine Herren? Und das ist auch die Frage an uns. In welcher Welt wollen wir uns einen Namen machen? Wo wollen wir vor allem anderen gut angesehen sein? Das heißt ja nicht, dass Christen in der Welt keinen Erfolg haben dürfen und nicht anerkannt sein dürfen. Paulus sagt, ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein, ich kann prominent sein und ich kann als letzter Depp malig gemacht werden. Den einen führt Gott so und den anderen führt er so. Den einen lässt er entrücken und den anderen, da lässt er zu, dass der ermordet wird. Aber die Frage ist gar nicht so sehr, welches nun unser Weg ist hier auf dieser Erde, sondern wessen Anerkennung wir suchen. Und echter Glaube, die Dynamik echten Glaubens zeigt sich eben auch darin, dass er eine innere Distanz zur Welt bekommt und eine innere Nähe zum Himmel. Sie suchen ein Vaterland, Vers 14, Und dann sagt der Hebräerbrief, es ist klar, dass damit nicht ihre alte Heimat, dass damit nicht Ur gemeint war. Sie sehen sich nach einem besseren Vaterland, nach dem himmlischen. Hätten sie ihre alte Heimat da gemeint, hätten sie ja zurückgehen können. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie nach Gottes ewiger Zukunft trachteten. Und das taten sie, weil sie mit einer übernatürlichen Zukunftsperspektive rechneten. Auch das gehört zur Dynamik des Glaubens. Und das ist ein großes Wesensmerkmal des Glaubens. Das hat nichts mit Vertröstung zu tun oder Flucht aus der Welt, sondern hier geht es um einen wohlbegründeten Glauben. Man sagt immer wieder zu Recht, Christen sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Warum? Weil wir den Verheißer kennen, den, der die Verheißung gibt, nämlich Gott. Und weil wir ihn als vertrauenswürdig kennen, vertrauen wir seiner Verheißung. Und dadurch gewinnen wir eine sichere Hoffnung. Und dadurch können wir auch beharren und Not ertragen und den Widerständen trotzen. Nicht, weil wir so stark wären, sondern weil Gott das schenken will. Und so sagt es der Hebräerschreiber dann auch seinen Lesern, Leute, wenn ihr fragt, wo lacht das Geheimnis für das Beharrungsvermögen der Patriarchen? I will show you, hier ist es. Ich zeige es euch. Sie sehnen sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen, Vers 16. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und das ist so wunderbar, diese Haltung will Gott reichlich belohnen. Er identifiziert sich mit seinen Leuten. Ja, er schämt sich nicht, sich ihr Gott zu nennen. Er stellt sich zu ihnen und sagt, jawohl, ich bin euer Gott. Ihr seid meine Leute. Er identifiziert sich mit seinen Leuten. Und er garantiert ihnen ein sicheres Zuhause. Und ich denke, das hat eine enorme seelsorgerliche Konsequenz für unser ganzes Leben. Wenn wir ein sicheres Zuhause haben, wenn wir wissen, wohin wir gehen, und wenn wir das feste Versprechen haben, dass wir ankommen werden, dann können wir jetzt auf der Wanderschaft unterwegs viel mehr aushalten. Wer weiß, dass er empfangen wird, der ist ganz anders unterwegs. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es immer schrecklich, die Vorstellung, nach Hause zu kommen und keiner ist da. Ich komme von einer weiten Reise aus Bautzen und meine Frau vielleicht nicht da, die Kinder noch beide weg. Ist eine furchtbare Vorstellung von einem kalten, leeren Haus. Erwartet zu werden. Aber zu wissen, da ist ein Zuhause und sie wartet auf dich und du kommst heim, dann kann ich auch ganz fröhlich über die Autobahn düsen. Es ist eine ganz andere Perspektive. Und so war es hier bei diesen Leuten, sagt der Hebräerbrief. Sie wussten um die Heimat und darum waren sie mutig unterwegs. Und dann berichtet der Hebräerbrief über den Glauben in der mosaischen Epoche und schließlich steigert er sein Tempo immer mehr über den Glauben in der Richter- und Königs- und Prophetenzeit und es ist so, als ob er sagen wollte, Leute, ich könnte noch viele, viele Beispiele nennen, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja, ab Vers 32, was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Ja, also er will damit deutlich machen, Leute, es gibt noch so viele Beispiele, an denen sich immer wieder diese Dynamik des Glaubens gezeigt hat. Und dann zeigt er hier zwei Gruppen. Die erste Gruppe ab 33. Die haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden, im Kampf haben fremde Heere in die Flucht geschlagen, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. So. Da war der Sieg des Glaubens schon ein Stück weit sichtbar. Und dann kommt die andere Liste. Andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung ist, die besser ist, erlangten. Haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt worden, durchs Schwert getötet. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind herumgeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Der eine wird ermordet und der andere wird entrückt. Und das sieht man an diesen Beispielen nochmal. Und damit wird nochmal deutlich, und bitte halten Sie das fest, sichtbarer Erfolg oder Misserfolg sagt nichts aus über die Echtheit des Glaubens. Sichtbarer Erfolg oder Misserfolg sagt nichts aus über die Echtheit des Glaubens. Das sehen Sie an diesen beiden Aufstellungen hier. Sehr, sehr aussagekräftig. Sondern Gott fragt nach deiner Treue. Und er möchte deinem Glauben diese Kennzeichen schenken, die wir im ersten Kapitel, als wir das Wesen des Glaubens beschrieben, gesehen haben. Diese übernatürlichen Kennzeichen. Und übrigens auch hier bei denen, die dann so viel Schweres erdulden mussten, war es wieder so wichtig, dass sie diese Zukunftsperspektive hatten. Als Jim Elliot und seine Freunde von den Aucas umgebracht wurden, sie waren trotzdem hingegangen, da waren sie getrost und mutig. Sie hatten bestimmt auch Angst. Aber sie gingen diesen Weg, weil sie wussten, das Entscheidende kommt in der Ewigkeit. Und wir müssen nicht um jeden Preis unser Leben hier auf dieser Erde retten. Nicht um jeden Preis. Der Blick auf die Ewigkeit. Vier Epochen führt uns der Hebräerbrief vor Augen. Glaube vor der Sintflut, Glaube zur Zeit der Patriarchen, Glaube in der mosaischen Zeit und Glaube in der Zeit der Richter, Könige und Propheten. Und es ist immer dasselbe Ergebnis. Echter Glaube hat dynamische Auswirkungen. Echter Glaube ergreift das ganze Leben des Gläubigen und kann nicht ohne Wirkung bleiben. Deswegen unser Thema, die Dynamik des Glaubens. Das Wesen des Glaubens drängt zu Wirkungen des Glaubens. Nicht immer in gleicher Weise sichtbar, aber wenn Gott die Hand auf einen Menschen legt, dann geht er auch mit ihm diesen Weg. Und wir haben auch gesehen, dieser dynamische Glaube, der erträgt die Spannung. Diese Spannung des Schon und noch nicht. Dass Gott schon vieles schenkt und dass wir die Hand dran haben an der Verheißung, dass wir eine übernatürliche Gewissheit haben, dass das die Hypostasis, die Substanz schon ist der Verheißung, an der wir im Glauben Anteil haben. Und trotzdem ist da diese Spannung, in der die Hebräer auch lebten. Ist der Druck da, dass vieles nicht aufgeht in unserer Biografie, dass wir in Zweifel immer noch mal wieder hineinfallen. Diese Spannung, in der unser Glaube aber wachsen und sich bewähren darf. Und Gott sagt, wenn du dich fest an mich klammerst, dann brauchst du dich nicht zu sorgen. Denn dieser Glaube kommt gegen alle Widerstände siegreich zum Ziel. Ob er nun den Weg dieser ersten Gruppe geführt wird, von der wir eben noch gelesen haben, oder den Weg dieser zweiten Gruppe. Er kommt am Ende siegreich zum Ziel. Am Ende steht deshalb der Triumph des Glaubens. Und es soll niemand sagen, ach, das waren alles solche Vorbildgläubige, für mich gilt das ja nicht. Oh, nein. Viele von denen, die hier genannt sind, sind uns auch als Sünder bekannt. Von denen berichtet die Bibel auch Sünden. Von Abraham, von Sarah, von Mose, von Rahab, von David, von Simson. Das waren alles Leute, die auch ihre Schuld hatten, die auch schwach wurden in bestimmten Situationen. Und die Bibel schildert uns das. Und dennoch hatten sie diesen echten Glauben, den nur Gott in seiner Gnade einem Menschen schenken kann. Und darum zeigten sich in ihrem Leben dann auch diese Auswirkungen, diese Dynamik, die Gott dem Glauben schenkt. Auch wir müssen durch diese Spannung hindurch. Aber wir müssen nicht alleine hindurch. Wir können ganz getrost auch in den schwierigen Situationen uns auf Gott verlassen, weil wir wissen, es stimmt, was in 1. Johannes 5, Vers 4 steht. Und das soll hier am Ende stehen. Da sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das sagt er nicht mit stolz geschwellter Brust, mein starker Glaube, sondern damit meint er diesen übernatürlichen Glauben. Dieser Glaube, der sich mit getroster Verzweiflung an den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus klammert und der von ihm alles geschenkt bekommt, der von ihm leichte und schwierige Strecken geführt wird, aber zum Ziel. Er sagt, unser Glaube, dass wir leben dürfen in dieser übernatürlichen persönlichen Verbindung mit dem lebendigen Gott, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Derselbe Gott, der den Kain zum Ziel gebracht hat und den Henoch und den Noah und dem Abraham und den Mose und wie sie alle heißen. Derselbe Gott lebt heute. Derselbe Gott ist der, zu dem wir beten. Es ist der Gott von Hebräer 11. Und er ruft dich auf diesen Weg. Und er verspricht dir, wenn du sein Kind bist, wenn du durch Jesus sein Kind geworden bist, er verspricht dir dass er dich so sicher bis zum Ziel bringt. Etwas Besseres kann es nicht geben.